Heute am 4. Advent findet die Predigtreihe im Alten Testament ihren Abschluss. Wie lange ging die? 2 Jahre ungefähr. In einer Auswahl von etwa 50 Texten aus dem Alten Testament wurde hier versucht, das vermeintliche Hauptthema des Alten Testamentes nachzuzeichnen und zu verinnerlichen. Was war denn dieses vermeintliche Hauptthema? Grob überschrieben war diese Predigtreihe Aufstieg und Triumph des Königreichs Gottes. Jetzt sind wir ja keine Zeugen Jehova, sondern wir haben das natürlich dann immer auf Jesus Christus bezogen, vom Neuen Testament her. Aufstieg und Triumph des Königreichs Gottes in und durch Jesus Christus. Natürlich im Alten Testament noch in relativ verhüllter Art und Weise. Ja, Gott hat seine endgültige Herrschaft schon aufgerichtet, von der im Alten Testament die Rede ist. Und durch Jesus wird er sie auch vollenden, wenn er wiederkommt. Die Aufrichtung der endgültigen Herrschaft Gottes und das Kommen des Messias stehen im Alten Testament in engster Verbindung. Und das wird auch so sein im letzten Kapitel in dieser Predigtreihe, Daniel 7. Hier wird das Thema aufgegriffen und vertieft. Die Herrschaft Gottes in Verbindung mit dem Messias. Das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Halte dir vor Augen, wie Gott seine endgültige Herrschaft bereits aufgerichtet hat und noch vollenden wird. Wenn wir jetzt Advent feiern, denken wir besonders an das Wesen dieser Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Wir bekennen im Blick auf das erste Kommen von Jesus: Gott hat seine endgültige Herrschaft schon aufgerichtet, aber sie ist noch nicht vollendet. Vollendet wird sie dann, wenn Jesus wiederkommt. Das Buch Daniel ist nach seinem vermeintlichen menschlichen Autoren benannt, nach Daniel. Daniel wuchs in Juda auf. Seine Familie gehörte zur Oberschicht des Volkes. Daniel wurde als junger Mann, als Gefangener nach Babylon geführt. 605 vor Christus fiel der babylonische König Nebukadnezar zum ersten Mal in Judäa ein und belagerte die Stadt Jerusalem. Davon zu unterscheiden ist das zweite Mal, als Nebukadnezar Jerusalem einnimmt, 20 Jahre später etwa, da wird die Stadt dann vollkommen zerstört. Daniel kommt quasi mit dem ersten Zug von Gefangenen nach Babylon. Mit ihm brachte Nebukadnezar eine gesamte Oberschicht aus Juda nach Babylon. Einige begabte junge Männer aus Juda wollte der König zu sich holen, an den Hof. Sie sollten ihm als Berater dienen. Und Daniel und 3 weitere junge Männer aus Juda erwiesen sich weiser als alle anderen. Daniel diente dann etwa 65 Jahre am babylonischen Königshof. Dann kamen die Meder und die Perser. Sie besiegten die Babylonier und wurden zur neuen Weltmacht. Und dann diente Daniel sogar noch am Hof des Mederkönigs Darius als Berater. Der Mann hatte eine lange Karriere. Das Buch Daniel ist grob zweigeteilt. 12 Kapitel, Teil 1, Kapitel 1 bis 6, Teil 2, Kapitel 7 bis 12. In den ersten 6 Kapiteln werden ein paar Episoden der 4 jungen Männer aus Juda am Königshof in Babylon geschildert. 2-mal wird davon berichtet, dass Daniel einen Traum von König Nebukadnezar deutet. In beiden Träumen geht es darum, dass Gott gegen alle Auflehnung weltlicher Herrscher unwiderstehlich sein Reich vorantreibt. Das ist auch das Thema dann im zweiten Hauptteil des Buches Daniel. Hier berichtet Daniel nacheinander von 4 Visionen, in denen Gott ihm Dinge offenbarte. Hier zeigt er ihm ganz skizzenhaft, was auf dem Weg zur Aufrichtung seiner endgültigen Herrschaft auf der Erde passieren wird. So, Daniel 7 haben wir jetzt die erste und wohl grundlegendste Vision, die Gott Daniel gegeben hat. Hier führte ihm in grober und bildlicher Weise vor Augen, dass Gott nach einer Abfolge von mehreren gottfeindlichen Weltmächten seine endgültige Herrschaft aufrichten wird und dann seinen König als Herrscher der Welt einsetzen wird. Ja, wir lesen dieses Kapitel etwa 2600 Jahre nach seiner Entstehung. Seither ist manches in der Weltgeschichte passiert. Gott hat seine endgültige Herrschaft bereits aufgerichtet, aber wie Daniel warten wir auf die Vollendung dieser Herrschaft. Daniel 7 hilft uns, diese Zwischenzeit, in der Gott seine endgültige Herrschaft bereits aufgerichtet hat, aber noch nicht vollendet hat, richtig einzuordnen. Der erste Punkt dazu lautet, durch alle Widerstände böser Mächte hindurch setzt Gott unwiderstehlich seine Herrschaft durch. Kapitel 7, ich lese die Verse 1 bis 14. Im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belshazzar hatte Daniel in der Nacht im Traum eine Vision. Er schrieb auf, was er geschaut hatte. Hier ist sein Bericht. Ich sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus den 4 Himmelsrichtungen die Winde bliesen und das große Meer aufwühlten. 4 große Tiere stiegen aus dem Meer. Jedes hatte eine andere Gestalt. Das erste sah aus wie ein Löwe und hatte Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde aufgerichtet, dass es auf 2 Füßen stand wie ein Mensch. Und es erhielt das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär. Es war aufgerichtet und hatte zwischen seinen Zähnen 3 Rippenknochen. Es erhielt den Befehl, steh auf, friss dich voll mit Fleisch. Danach sah ich ein Tier, das aussah wie ein Panther. Es hatte 4 Vogelflügel auf dem Rücken und 4 Köpfe, und ihm wurde große Macht verliehen. Schließlich sah ich in meiner Vision bei Nacht ein 4. Tier. Das sah furchterregend aus und war sehr stark. Es hatte große Zähne aus Eisen, mit denen es alles zermalmte. Und was es nicht hinunterschlingen konnte, zertrat es mit den Füßen. Es war völlig verschieden von den anderen Tieren und hatte 10 Hörner. Während ich die Hörner beobachtete, brach ein weiteres Horn zwischen ihnen hervor. 3 von den vorigen Hörnern wurden seinetwegen ausgerissen. Das Horn hatte Menschenaugen und einen Mund, der großmächtig prahlte. Dann sah ich, wie Thronsessel aufgestellt wurden. Ein Alter an Tagen setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haupthaar so weiß wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen und stand auf feurigen Rädern. Ein Feuerstrom ging von ihm aus, aber Tausende standen zu seinem Dienst bereit und eine unzählbare Menge stand vor ihm. Das Gericht setzte sich und Buchrollen wurden geöffnet. Ich schaute weiterhin wegen all der prahlerischen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet, sein Körper vernichtet und es dem brennenden Feuer übergeben wurde. Den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen. Auf Tag und Stunde war die ihnen zugemessene Frist bestimmt gewesen. Dann sah ich in meiner Vision bei Nacht, dass mit den Wolken des Himmels einer kam, der wie der Sohn eines Menschen aussah. Er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn. Ihm wurden Macht, Ehre und Herrschaft verliehen und die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird nie zugrunde gehen. Bis dahin erst einmal. Das ist jetzt ungefähr das Jahr 550 vor Christus. Also Daniel ist schon ein älterer Mann, als Gott ihm diese Vision schenkt. Er hatte bereits 50 Jahre zuvor einen Traum von König Nebukadnezar gedeutet. Da hatte Gott ihm dessen Bedeutung offenbart. Und jetzt berichtet Daniel von einem eigenen Traum. Den kann er selber auch nicht deuten. Gott erklärt ihm die Bedeutung des Traumes durch einen Engel. Aber beide Träume, der von Nebukadnezar und der von Daniel, jetzt in Kapitel 7, sind inhaltlich eng miteinander verknüpft. Gott offenbart in beiden Träumen ganz aus der Vogelperspektive, was bis zur Vollendung seiner Herrschaft geschehen muss. Es werden Herrscher und Reiche gegen ihn und sein Volk aufbegehren. Als Nebukadnezar seinen Traum hatte, da erschien ihm im Bild eines großen Standbildes, was so grob der Ablauf der Weltgeschichte sein würde. Im Traum von Daniel ist es das Nacheinander von Monstern, die aus dem Meer heraufsteigen. Sie begehren gegen Gott auf und Gott lässt es zu, dass sie sein Volk unterdrücken. Aber am Ende, als das Böse die Oberhand gewonnen zu haben scheint, da greift Gott ein und richtet seine endgültige Herrschaft auf. Hier in Daniel 7, Vers 2 berichtet Daniel von Sturmwinden, die aus vier Himmelsrichtungen wehen und das große Meer aufwühlen. Die Zahl 4 hat im Buch Daniel eine symbolische Bedeutung. Es wird hiermit zum Ausdruck gebracht, dass etwas weltweit geschieht oder die ganze Geschichte der Welt umfasst. Vier Winde des Himmels bezeichnen Winde aus allen Richtungen. Sie wühlen das Meer auf, welches hier ein Symbol für das Böse ist. Das Meer begehrt mit seinen Wellen gegen Gott und seine Herrschaft auf. So, dann von Vers 3 an wird geschildert, wie das Meer als Reich des Bösen vier große Monstertiere hervorbringt, die auf das Land steigen und Herrschaft über die Menschen beanspruchen. Es sind schreckenerregende Tiere, die es so in unserer Wirklichkeit gar nicht gibt. Sie kommen aus dem Meer, dem Bereich des Bösen, und sie werden dann mit Raubtieren vom Land verglichen. Löwe, Bär, Panther. Dort an Land werden die Tiere Menschen zum Aufstand gegen Gott und seine Herrschaft versammeln. Aber dort gibt es auch Menschen, die sich bewusst an Gott halten und von den Tieren angefeindet werden. Sie müssen ausharren, bis Gott seine Herrschaft vollendet. Die Anzahl der Tiere, 4, ist ebenfalls symbolisch zu verstehen, in dem Sinne, dass die Dauer ihrer Herrschaft nacheinander die gesamte Geschichte der Welt bis zur Wiederkunft von Jesus symbolisiert. Natürlich gibt es hier unter Auslegern verschiedene Sichtweisen. Man versucht dann diese 4 Weltreiche ganz speziell mit einem bestimmten Weltreich, die es schon gegeben hat, in Verbindung zu bringen. Beliebt ist zum Beispiel eine Reihenfolge, wo das 4. Tier dann auf das Römische Reich gemünzt werden kann. Ich halte es für plausibler, das ein bisschen offener zu lassen. Weil nämlich nach dem Ende des vierten Tieres tatsächlich schon die Vollendung kommt. Und die Zahl 4 ist eben in dieser Art von Literatur, hat es diese symbolische Bedeutung. Also 4 im Sinne von, hier wird eine gesamte Weltgeschichte in groben Rastern skizziert. Das erste Tier wird in Vers 4 beschrieben. Ein Löwe mit Adlerflügeln. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde aufgerichtet, dass es auf zwei Füßen stand wie ein Mensch, und es erhielt das Herz eines Menschen. Dieses Tier wird in Anspielung auf Nebukadnezar beschrieben. In Daniel 4, da wird geschildert, wie der König von Babylon wegen seines Hochmuts wahnsinnig geworden ist. Gott ließ ihn wahnsinnig werden. Und der wird dann beschrieben, wie Nebukadnezar jahrelang wie ein Tier gehaust hat. Der bekam lange Fingernägel, weiß ich, 20 Zentimeter lang, wie auch immer, richtige Krallen, zerzaustes Haar, völlig irre im Kopf. Bis Gott ihn wieder zu Verstand kommen ließ und er sich dann in Ehrfurcht Gott unterordnete. Das erste Tier wird in Anlehnung an Nebukadnezars Erfahrung beschrieben. Es soll hervorgehoben werden, dass Gott Tyrannen wie ihn zur Umkehr führen und demütigen kann. Gottes Volk kann in dieser Welt schon vor der Vollendung der Herrschaft Gottes Zeiten des Friedens erleben. Ich würde mal sagen, in Deutschland so die letzten 80 Jahre sind wir relativ gut gefahren. Das ist eine gnädige Gabe Gottes, dass wir als Christen in diesem Land viele Freiheiten haben. Das zweite Tier, das aus dem aufgewühlten Meer kommt, sieht aus wie ein Bär. Es hat von einem Beutetier 3 Rippen zwischen den Zähnen, hat also reichlich zu fressen. Aber dann kriegt der Bär den Befehl, noch mehr Fleisch zu fressen. Und hinter dem Befehl steht wieder Gott. Der Bär symbolisiert ein Reich und seine Herrscher, die im Auftrag Gottes über andere Völker herfallen sollen. Der Bär handelt dann in eigener Bosheit, aber Gott benutzt ihn für seine Zwecke, um Völker zu richten und sein Volk zu züchtigen. Das könnt ihr lang und breit in den Propheten des Alten Testament nachlesen. Die Babylonier, das ist kein Volk, das sich Gott bewusst unterordnet, aber Gott benutzt sie, um viele Völker im damaligen Nahen und Mittleren Orient zu richten für deren Bosheit. Und irgendwann war dann Babylon selber dran. So souverän herrscht Gott über die Völker dieser Welt. Dann steigt ein drittes Tier aus dem aufgewühlten Meer. Sieht aus wie ein Panther. Er steht symbolisch für ein Reich und seinen Herrscher, der seine Herrschaft mit großer Schnelligkeit ausbreitet. Mit seinen 4 Köpfen nimmt der Panther die ganze Welt in den Blick. Ihm wird Macht und Herrschaft gegeben. Es ist wieder Gott, der im Hintergrund wirkt. Er übt durch ihn Gericht über die Völker aus und züchtigt sein eigenes Volk. So, die ersten 3 Tiere, kann man sagen, bilden so eine Einheit. Die werden schnell abgefrühstückt und dann kommt das vierte Tier. Das vierte Tier ist das letzte Tier. Das ist das letzte Weltreich vor der Wiederkunft von Jesus. Es unterscheidet sich von allen anderen Weltreichen vorher. Es ist in seiner Machtfülle und Brutalität gegen Gottes Volk viel schlimmer. Dieses Tier hat 10 Hörner, die seine außergewöhnliche Macht symbolisieren. Sie repräsentieren auch 10 Könige, was ein Hinweis darauf ist, dieses Weltreich ist so groß, dass ein Herrscher gar nicht alles überschauen kann. Es kommt dann ein Königsnachfolger auf, der einige Regionen in diesem Weltreich an sich nimmt, indem er drei Herrscher verdrängt, und er wird dann zum mächtigsten König im Reich des vierten Tieres. Ja, die drei vorhergehenden Tiere sind dadurch verbunden, dass Gott an ihnen etwas tut. Er reißt dem einen die Flügel aus, dem zweiten gibt er den Befehl, Fleisch zu fressen, dem dritten gibt er Macht. Das vierte Tier unterscheidet sich von den vorhergehenden dadurch, dass es in einem viel größeren Ausmaß gegen Gott aufbegehrt. Es redet große Worte gegen Gott. Es lästert Gott. Aber selbst dieses vierte Tier vollzieht auf verborgene Weise den Willen Gottes. Dieses vierte Tier macht das Maß an Schuld voll, sodass dann am Ende der Geschichte dieses vierten Tieres Gott sagt, das reicht jetzt. Mein Volk hat genug gelitten. Ich werde meine Herrschaft vollenden und mein Volk endgültig befreien. Und davon ist dann ab Vers 9 die Rede. Daniel sieht, wie im himmlischen Thronsaal Gottes Thronsessel aufgestellt werden. Offensichtlich wird hier darüber geurteilt, was mit den Tieren geschehen soll. Berichtet wird, dass ein Thronsessel besetzt wird. Auf ihm nimmt der oberste Richter Platz. Er wird als ein Alter an Tagen bezeichnet. Und dass das hier so geschieht, hat wohl mit dem näheren Zusammenhang zu tun. Durch die Jahrhunderte hindurch tauchen immer wieder weltliche Reiche auf. Sie lehnen sich gegen Gott auf, manche von ihnen besonders brutal. Sie begehren eine möglichst lange Herrschaft über die Welt. Und wenn es nach ihnen ginge, würden sie gerne ewig über diese Erde herrschen. So die Vision, ne? Wenigstens so ein tausendjähriges Reich. Gott aber ist es, der Herrscher einsetzt und wieder absetzt. Er als der Alte an Tagen hat keinen Anfang. Seit es Tage gibt, ist er schon da, ist er der Herrscher über die ganze Welt und ihre Geschichte. Und dann wird Gott in bildlichen Details beschrieben, in denen Eigenschaften veranschaulicht werden. Er hat Haare so weiß wie reine Wolle. Er ist weise und gerecht. Er ist so alt, dass alle Weisheit, die es gibt, die hat er. Er war Zeuge von allem, was hier passiert ist. Er ist umgeben von lodernden Flammen, was seine Heiligkeit anzeigt. Der Thron Gottes hat feurige Räder, was ein Hinweis auf seine Allgegenwart ist. Nichts auf der Erde entgeht seiner Aufmerksamkeit. Buchrollen werden geöffnet, Symbol für Gottes Allwissen. Während Daniel sieht, wie Gott und sein Hofstaat sich zum Gericht versammeln, hört er währenddessen weiterhin ununterbrochen das Horn, wie es Gott lästert. Dann aber wird das vierte Tier getötet und mit ihm dieses Horn, dieser lästerliche König. Und dann erreicht die Vision in den Versen 13 und 14 ihren Höhepunkt. Daniel sieht einen Menschensohn, der von Gott die Herrschaft über die ganze Welt übertragen bekommt. Die vier Tiere, die Daniel in der Vision gesehen hat, kamen aus dem aufgewühlten Meer. Sie haben gegen Gott und seine Herrschaft aufbegehrt. Sie waren Viecher, Monstren. Und jetzt kommt ein schlichter Menschensohn. Das ist erst einmal der Gegensatz, der hier aufgestellt wird. Der Sohn eines Menschen, das ist ein Ausdruck, der bedeutet so viel wie da kommt ein Mensch, der ist ein Prachtexemplar von einem Menschen. Er ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Bemerkenswert ist aber, dass der Menschensohn, dieser Mensch, wie er sein sollte, er bewegt sich in der Vision in Richtung des Alten an Tagen. Er ist sogar in der Herrlichkeitswolke Gottes eingehüllt. und hat offensichtlich, auch wenn er Mensch ist, Anteil an der göttlichen Majestät. Über ihn heißt es, Vers 14, ihm wurden Macht und Ehre und Herrschaft verliehen. Die Menschen aller Nationen, Völker und Sprachen unterwarfen sich ihm. Seine Macht ist ewig und unvergänglich. Seine Herrschaft wird nie zugrunde gehen. Also, dieser Sohn des Menschen wird ewig über alle Menschen und über die ganze Erde herrschen. Gott wird niemals einen Grund sehen, ihm diese Herrschaft wieder zu entziehen, denn er ist das Prachtexemplar von einem Menschen. Er ordnet sich immer der Herrschaft Gottes unter. Er tut in allem das, was Gott ehrt. Und da er selbst nicht nur Mensch ist, sondern selber Gottes Herrlichkeit an sich trägt, ist seine Herrschaft unumstößlich. Hier im Buch Daniel wird nicht weiter geklärt, um wen es sich bei dem Sohn des Menschen handelt. Und es macht daher Sinn, an anderen Stellen des Alten Testamentes zunächst nach einem Menschen Ausschau zu halten, dem Gott die Zusage eines ewigen Königtums gegeben hat. Man muss nicht so lange suchen. Man landet bei einem Nachkommen Davids, dem Gott zugesagt hat, dass er für immer auf dem Thron Davids regieren soll. Jesaja 9, Verse 5 bis 6 etwa. Ein Kind ist uns geboren. Der künftige König ist uns geschenkt. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Umsichtiger Herrscher, mächtiger Held, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an die Rechtsordnungen Gottes hält. Vom Neuen Testament her wissen wir, dass dieser Sohn des Menschen niemand anderes ist als Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der wahre Menschensohn. Im Neuen Testament, da wird die Prophetie aus Daniel 7 in doppelter Weise auf ihn bezogen. Jesus Christus ist nach seiner Auferstehung schon jetzt oder seit 2000 Jahren der gekreuzigte und auferstandene Herr. Gott hat ihn schon zum Herrscher der ganzen Welt eingesetzt. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Oder dann, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Also Gott hat Jesus nach seinem Tod am Kreuz durch die Auferstehung von den Toten zum Herrn über die Welt eingesetzt. Das ist die eine Verbindung zu Daniel 7. Aber dann ist Daniel 7 auch auf die Vollendung zu beziehen. Und das tut Jesus auch, zum Beispiel in der sogenannten Endzeitrede. Etwa bei Lukas 21. Da heißt es ziemlich am Schluss, an Sonne, Mond und Sternen werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird, denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Sohn des Menschen mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Ja, halte dir vor Augen, wie Gott seine Herrschaft vollendet, damit du im Glauben an ihn ausharrst. Gott herrscht jetzt schon und lenkt das Böse in der Welt, bis er es am Ende richtet. Ähnlich wie Daniel leben wir als Christen in einer Spannung. Wir wissen, Gott hat seine endgültige Herrschaft schon aufgerichtet, müssen uns aber wie Daniel oft genug darüber wundern, wie viel Freiraum Gott dem Bösen immer noch lässt. Man kann vielleicht sogar sagen, das Böse richtet sich seit der Auferstehung von Jesus noch stärker gegen Gottes Volk als je vorher. Aber auch für Daniel war diese Art Zwischenzustand auch nicht unbekannt. Bei ihm war es ein bisschen anders gelagert als bei uns. Er wusste, Gott ist der souveräne Herrscher dieser Welt. Er setzt Herrscher ein, er setzt Herrscher ab. Von dieser Herrschaft zu unterscheiden, war schon zu Zeiten des Alten Bundes Gottes sichtbare Herrschaft über sein Volk. Und da gab es eine glorreiche Zeit für Israel unter David und Salomo. So 70, 80 Jahre, da war Israel die vorherrschende Macht im alten vorderen Orient. Es herrschte Frieden. Aber Daniel musste erleben, wie sich das Volk Israel durch seinen Götzendienst Gottes Gericht zuzog. Er selbst, Daniel, obwohl Gott treu ergeben, wurde davon mitbetroffen und ins Exil geführt. Gott führte diesen Mann so, dass er durch manche schwere Glaubensprüfung hindurch musste, aber durch Gottes Gnade harrte Daniel im Glauben aus. Gott verschaffte ihm sogar großes Ansehen bei den Königen, denen er diente. In seiner hohen Stellung konnte Daniel segensreiche Dinge für Menschen im Volk tun. Aber darüber hinaus hatte Daniel durch Gottes Zusage die Hoffnung, dass Gott einmal seine Herrschaft vollenden würde. Diese Hoffnung bestand für Daniel in Kategorien des Alten Bundes. Das heißt, wenn Daniel darüber nachdachte und seine Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass Gott seine Vollendung, seine Herrschaft vollendet, dann sah das für ihn im Groben so aus: Gott ruft die Israeliten aus den Völkern zurück in das verheißene Land. Die Stadt Jerusalem und der Tempel werden wieder aufgebaut werden. Gott wird dort wieder einen wahren Gottesdienst einführen und er wird dann nie wieder ein Ende haben. Gott wird sein Volk für alle Ewigkeit vor jeglichen Feinden in Schutz nehmen. In diesen Kategorien dachte Daniel, und deswegen war der Inhalt der Vision für ihn schwer zu verdauen. Daniel hatte die Hoffnung, dass mit den 70 Jahren Gefangenschaft das Gericht Gottes ein für alle Mal vorbei wäre. Dann würde Gott die Juden zurückführen, er würde ihnen eine echte Umkehr schenken, sie würden ihren König einsetzen und das Reich wie unter David und Salomo wäre wiederhergestellt. Und diesmal für immer. Jetzt kündigt aber Gott eben an, die Rede ist von 4 Weltreichen, dass Gottes Volk unterdrückt wird. Das dauert viel länger als diese 70 Jahre. Gott schränkt es nicht ein, dass er sagt, ja, nimm 70 mal 2 und dann sind wir quitt. Nein. Dieses 4. Weltreich, also sehr unbestimmt. Wie lange wird es dauern? Jahrhunderte? Jahrtausende? Und Gott kündigt eben an, dass es in der Gestalt eines letzten Weltreichs zu einer Zuspitzung in der Auflehnung gegen Gott kommt, wie es sie unter den Babyloniern nie gegeben hat. Uns mag es ähnlich gehen wie Daniel. Es stimmt, wir haben ihm gegenüber den großen Vorteil, dass wir Jesus als den Menschensohn kennen. Wir wissen, ja, die Herrschaft Gottes ist aufgerichtet. Viele Menschen aus allen Völkern kommen zum Glauben, aber wir warten wie Daniel auf die Vollendung. Wir wissen, dass Gott das Böse lenkt, aber manchmal ist es auch für uns zu viel, was Gott uns zumutet. Bei Daniel ist es nun so, dass er in der Vision bei einem Engel nachhakt, damit der ihm genauere Auskunft über das Gesehene geben möchte. Daniel ist beunruhigt, welches Ausmaß an Bösem Gott zulassen wird. Er ist erschrocken, dass es für Gottes Volk in Zukunft noch schlimmere Leiden geben wird als die, welche es bislang erdulden musste. uns kann es ähnlich gehen. Wir werden aufgerufen, im Glauben auszuharren, haben aber Angst davor, was es noch an Bösem und an Leiden geben wird. Ja, damit wir im Glauben ausharren, spielt es eine wichtige Rolle, sowohl bei Daniel als auch bei uns, dass wir uns keinen falschen Erwartungen hingeben. Also ich sag's nochmal, diese 80 Jahre, wir wissen nicht, wie lange das noch so schön bleibt, die nehmen wir dankbar aus Gottes Hand. Das ist eher die Ausnahme von der Regel. Damit komme ich zum zweiten Punkt, der geht aber was schneller. Gott setzt sein Volk mehr Anfeindung aus als erwartet, um sich dann über alle Erwartung zu verherrlichen. Daniel 7, die Verse 15 folgende. Ich, Daniel, war im Inneren erschreckt. Die Visionen, die ich hatte, beunruhigten mich sehr. Ich wandte mich an einen, der in der Nähe stand, und bat ihn, mir zu erklären, was das alles bedeutete. Er antwortete mir auch und ließ mich die Deutung der Dinge wissen. Die großen Tiere, vier an der Zahl, sind vier Könige, die sich auf der Erde erheben werden. Aber zuletzt werden die Heiligen des Höchsten die Herrschaft empfangen. Ja, sie werden die Herrschaft bis in alle Ewigkeit besitzen. Daraufhin wollte ich Genaueres erfahren über das vierte Tier, das ganz anders war als die anderen, dieses furchterregende Tier mit Zähnen aus Eisen und Klauen aus Bronze, das alles verschlang und zermalmte und den Rest mit den Füßen zertrat. Ich wollte auch wissen, was die 10 Hörner auf seinem Kopf bedeuten sollten. Vor allem wollte ich wissen, was dieses andere Horn zu bedeuten hat, das zuletzt hervorbrach und vor dem 3 Hörner weichen mussten. Dieses Horn hatte ja Menschenaugen und einen Mund, der großmächtig prahlte. Es sah auch größer aus als die anderen Hörner. Ich hatte gesehen, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie unterwarf. Ich hatte beobachtet, wie dann der Uralte an Tagen kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten übergeben wurde. Die Zeit war angebrochen, dass sie die Herrschaft in Besitz nehmen sollten. Der Engel erklärte, das ist die Bedeutung des vierten Tieres. Ein viertes Königreich wird auf der Erde sein, das sich von allen anderen Königreichen unterscheidet. Es wird die ganze Erde auffressen, zertreten und zermalmen. Was die 10 Hörner betrifft, aus diesem Königreich werden sich 10 Könige erheben und dann wird sich nach ihnen ein anderer König erheben, der sich von ihnen, den vorhergehenden Königen, unterscheidet. 3 von ihnen wird er erniedrigen, er wird verächtlich über den Höchsten reden und den Heiligen des Höchsten hart zusetzen. Er wird versuchen, die Festzeiten und das Gesetz abzuändern. Sie werden für eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben. Danach wird sich das Gericht setzen und man wird seine Herrschaft vollständig beseitigen und ihr ein endgültiges Ende bereiten. Dem heiligen Volk des Höchsten wird dann alle Macht und Herrschaft unter dem ganzen Himmel gegeben werden. Die Herrschaft des Höchsten ist eine ewige Herrschaft. Alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Hier endete meine Vision. Ich, Daniel, war so erschrocken, dass alle Farbe aus meinem Gesicht wich. Ich bewahrte das, was ich geschaut hatte, in meinem Herzen. Ja, man möchte meinen, dass Daniel doch nach der letzten Vision Grund zur Freude haben müsste, weil die endet ja damit, da kommt der Menschensohn. Und Gott richtet durch ihn seine ewige Herrschaft auf, alles Böse wird durch ihn besiegt. Aber für die Angst, die Daniel erfüllt, gibt es wenigstens 2 Gründe. Das Aufkommen von 4 Tieren zeigt an, dass die Auflehnung gegen Gott und die Anfeindung seines Volkes mit dem Ende des Babylonischen Reiches noch lange nicht vorbei sind. 2. Grund, dass durch das 4. Tier wird es zu einem Ausmaß an Auflehnung gegen Gott und sein Volk kommen, wie sich Daniel das bisher nicht vorstellen konnte. Daniel ist erschrocken, weil er ahnt, dass die Auflehnung gegen Gott und die Leiden seines Volkes viel schwerwiegender sind, als er gedacht hat. Und dann fragt Daniel einen Engel, ob er ihm die vorangegangenen Visionen erklären kann. Der Engel tut dies bereitwillig. Gott will, dass Daniel und mit ihm Gottes Volk im Groben darüber Bescheid weiß, was der Aufrichtung der endgültigen Herrschaft vorangeht. Gott hält es für gut, dass wir die Zeit vor der Vollendung seiner Herrschaft im Grundsatz verstehen. Und sowohl Daniel als auch uns weist er darauf hin, dass Pi mal Daumen mehr Unheil und Leiden auf sein Volk warten, als sie sich denken. In Vers 17 erfährt Daniel, die vier Tiere sind vier Könige. Die Könige werden hier als Vertreter ihres Weltreichs genannt. Dass ein Tier mehrere Könige umfassen kann, wird in der Schilderung des vierten Tieres deutlich. In Vers 18 aber ist dann von den Heiligen des Höchsten die Rede. Also auch hier spendet der Engel Trost, er sagt relativ schnell, ja, also es gibt diese Reiche, die sich gegen Gott und sein Volk auflehnen, aber am Ende werden die Heiligen des Höchsten die Herrschaft empfangen. Auch ein eigenartiger Ausdruck, der taucht so nur bei Daniel auf. Heilige des Höchsten, die werden Herrschaft empfangen. Also Mehrzahl. Kommen wir nachher noch drauf. Also in der Vision war von dem einen Menschensohn die Rede, der wird Herrschaft empfangen. Jetzt ist von mehreren die Rede, Heiligen des Höchsten, die kriegen Herrschaft übertragen. So offensichtlich ist es so, zusammen mit dem Menschensohn werden sie dann für immer über die Erde herrschen. Dieser Menschensohn ist ihr Anführer und er solidarisiert sich voll und ganz mit ihnen. In Vers 19 berichtet Daniel davon, dass er von dem Engel noch genaueres über das vierte Tier erfahren wollte. Das ist bemerkenswert hier. Also der Engel spricht ihm erneut Trost zu, die Heiligen des Höchsten werden Herrschaft empfangen. Aber Daniel plagt dieses vierte Tier wie so ein Stachel. Er ist mit diesem vierten Tier mehr in Beschlag genommen als mit dem Menschensohn. Das vierte Tier unterdrückt die Völker mit einer bis dahin unbekannten Machtfülle, Bosheit und Brutalität. Insbesondere dieses vierte Tier. Daniel ist erschrocken darüber, dass Gott es zulässt, dass die Verehrung seines Namens unterdrückt werden kann durch dieses Tier. Es ändert Festzeiten. Gemeint ist, dieses Tier wird dafür Sorge tragen, dass die Juden nicht mehr die Jahresfeste feiern können. Das Tier schafft das Passafest ab. Das Laubhüttenfest wird abgeschafft. Der Tempel wird umgewidmet für andere Götter. Dieses Tier wird versuchen, dieses Horn wird versuchen, Festzeiten und Gesetz abzuändern. Und dann wird eine Zeitangabe gegeben. In Vers 25. Es wird versuchen, die Festzeiten und das Gesetz abzuändern. Sie werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben. Die Heiligen des Höchsten werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit unter die Herrschaft dieses Horns gegeben. Ja, was ist das für eine Zeitangabe? Die Rede ist nicht von Jahren, sondern von Zeiten. Gemeint sind Herrschaftszeiten. Eine Herrschaftszeit wird verdoppelt, eine zweifache Herrschaftszeit. Und wenn es aus der Sicht dieses Tieres geht, dieses vierten Tieres, sollte eine zweite Verdoppelung kommen. Vier Herrschaftszeiten. Dann hätte das Tier sieben Herrschaftszeiten, das wäre Ausdruck einer vollkommenen Herrschaft und ewigen Herrschaft über Gottes Volk. Und es hört sich erst einmal bedrohlich an. Eine Herrschaftszeit, dann wird das nochmal verdoppelt. Und dann landet der Tiger als Bettvorleger. Da kommt nur noch eine halbe Zeit. Statt einer dritten Verdoppelung wird die erste Herrschaftszeit halbiert. Und da kommt man nicht bei 7 raus, sondern bei 3,5. Also mit anderen Worten, Daniel, ja, das sieht bedrohlich aus, was ich angeordnet habe an Leiden für mein Volk. Aber am Ende fühlt sich das alles ganz anders an. Wenn ich am Ende meine Herrschaft vollendet habe, dann werdet ihr klar vor Augen haben, ja, das waren nicht 7 Herrschaftszeiten, denen wir dem Bösen ausgeliefert waren. Es waren 3,5. War schwer genug, aber es war eindeutig von Gott begrenzt und es war für uns zum Guten. Es gibt Ausleger, die sehen das anders. Ich halte es tatsächlich für sinnvoll, die Zahlenangaben in so einer Art von Literatur, wie hier Daniel 7 bis 12 oder in der Offenbarung, vor allen Dingen theologisch zu verstehen und zu durchdringen. Mit diesem Hinweis endet dann auch die Erklärung des Engels im Blick auf dieses Horn. Er schließt die Vision in den Versen 26, 27 mit einer Ermutigung ab. Danach wird sich das Gericht setzen, nach diesen Herrschaftszeiten, und man wird seine Herrschaft vollständig beseitigen und ihr ein endgültiges Ende bereiten. Dem heiligen Volk des Höchsten wird dann alle Macht und Herrschaft unter dem ganzen Himmel gegeben werden. Die Herrschaft des Höchsten ist eine ewige Herrschaft. Alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und dann Vers 28 berichtet Daniel: Hier endete meine Vision. Ich, Daniel, war so erschrocken, dass alle Farbe aus meinem Gesicht wich. Das ist eine Reaktion. Also erst trotz allen Zuspruchs ist er noch nicht so recht getröstet. Er muss das erst noch verdauen, diese Sache mit dem vierten Tier. Aber dann auch, ich bewahrte das, was ich geschaut hatte, in meinem Herzen. Also er bezeugt, ich konnte es noch nicht verdauen, aber ich habe es als Gottes Wort angenommen. Ja, diese Haltung von Daniel tut auch uns gut. Wir sollen auf der einen Seite damit rechnen, dass sich unter Gottes Oberherrschaft das Böse bis zur Wiederkunft von Jesus in einem viel größeren Ausmaß auswachsen darf, als wir es erwarten. Aber auch hier haben wir dadurch, dass wir Jesus, den Menschensohn, bereits kennen, gegenüber Daniel manchen Vorteil, um mit dieser Spannung richtig umzugehen. Was uns besonders hilft, trotz aller Anfeindungen durch das Böse auszuharren, ist unser Blick auf Jesus, den Menschensohn, unseren Anführer. Und hier können wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Von ihm lernen wir, dass Gott seine endgültige Herrschaft durch Leiden hindurch aufgerichtet hat. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Lukas 18. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn anspeien und auspeitschen, doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Jesus sagt klar und deutlich, davon, wie jemand zu ihm als dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn steht, hängt es ab, ob ein Mensch gerettet wird oder nicht. Lukas 12, ich sage euch, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Jesus weiß, dass wir wegen unseres Bekenntnisses zu ihm in dieser Welt mehr leiden müssen als die anderen Menschen. Christen müssen in dieser Welt mehr leiden als alle anderen. Also alles, was sowieso in dieser Welt ist, ne? Krankheit, Leid, Vergänglichkeit, also das kommt über uns genau wie über die Nichtchristen, zusätzlich noch die Leiden um Christi willen. Aber wir sind durch den Heiligen Geist mit Jesus als dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn vereint. Es gibt tröstende Worte, etwa Hebräer 2. Es gibt eine Stelle in der Schrift, da heißt es: Was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Und dann macht der Hebräerbriefschreiber deutlich, ich rede hier von Christus, von Jesus. Und er fährt dann fort, er selbst, Jesus, der für kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als Söhne an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die geheiligt werden, haben alle denselben Vater. Deshalb schämt Jesus sich auch nicht, sie als seine Brüder zu bezeichnen. Jesus nennt uns seine Brüder und Schwestern. Und deswegen ist es völlig normal, dass wir in gewisser Weise, so wie er, auf dieser Erde leben. Nämlich im Vertrauen auf Gott und bereit, Böses zu erdulden. Wir sind mit Jesus, dem Menschensohn, vereint. Mit ihm verbunden bilden wir die Heiligen des Höchsten. Gott lässt uns wie Christus in Gegenwart des Bösen gehorsam lernen, damit wir am Ende eine umso herrlichere Errettung erleben. Ich schließe mit bewegenden Worten aus Hebräer 4. Weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der den ganzen Himmel bis zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron der Gnade treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Amen.